Boah, eigentlich müsste es wirklich mal ein Produkt geben, mit dem Frau oder Mann halt weniger Schmerzen dabei empfindet. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Grund, weswegen wenig Männer zum Wachsen gehen.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.
Waxing, also das Haare entfernen mit Hilfe von Wachs, ist wirksam, modern, aber schmerzhaft. Das Problem und damit der Kundennutzen, also klar, Schmerzen lindern. Dass gerade aus den Tiefen der Wissenschaft Rettung naht, war zumindest für mich eine Überraschung. Aber dann sitzt Sandra Mümel vor mir, promovierte Chemikerin, die bei Experimenten zu ihrer Doktorarbeit auf ein demnächst patentgestütztes Phänomen gestoßen ist. Sie ist von einer Freundin zu uns geschickt worden und ich kann sie überreden, die gewünschte Beratung als Podcast aufzunehmen. Leider dürfen wir kaum über die Produktdetails reden, um den Patentschutz nicht zu gefährden. Dafür steigen wir tief ein in Themen wie Vertrieb, in die Glaubensfrage, ob B2C und B2B gemeinsam geht. Wir unterhalten uns über das Ideenverwirklichen, Teamerweiterung und Finanzierungsformen wie die Exist-Förderung. Also mal eine ganz andere Geschäftsidee aus der Wissenschaft. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Sandra Mümel.
Genau, vielen Dank, Jan, für die Einladung und ich freue mich auch auf die nächste Stunde.
Ja, erzähl doch mal, lass mal direkt reingehen. Welches Problem auf der Welt willst du lösen?
Ganz gezielt, also das Kernprodukt ist eine Enthaarungspaste auf Zuckerbasis mit schmerzlindernden Eigenschaften. Das bedeutet, also gerade Frauen kennen ja das Problem, einige Männer vielleicht auch, dass wenn man zum Enthaaren geht, also in ein Waxing-Studio oder auch wenn man sich selbst enthaart, dass man irgendwie unglaublich viele Schmerzen dabei hat. Und mir ist das Problem schon vor 7 Jahren bewusst geworden oder sogar schon länger eigentlich, weil ich schon länger zum Waxen gehe und bin vor 4 Monaten, also ich habe mich vor 4 Monaten selbstständig gemacht oder die Entscheidung gefasst, dass ich das jetzt einfach mal durchziehen möchte. Das, was mir eigentlich schon die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt.
Okay, also das nenne ich mal ein klares Problem. Schmerzen beim Enthaaren reduzieren. Wie kommt man denn da drauf? Ist vielleicht die falsche Frage.
Ja, ne? Ich kann das ja gerne mal erzählen. Da gibt es tatsächlich eine kleine Anekdote dazu.
Ja.
Und zwar war das damals vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren in meiner Doktorarbeit. Eine Freundin von mir, die sagte zu mir, oder eine Doktorandin auch, die sagte zu mir, ja, das Enthaaren, das ist immer so nervig, man muss das immer alle paar Tage machen. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich gehe schon seit mehreren Jahren zum Wachsen, mach das doch auch mal, dann hast du zumindest so 4 bis 6 Wochen deine Ruhe. Und dann ist sie hingegangen und fand das auch total super, das Ergebnis, aber sie meinte zu mir, boah, das war echt schmerzhaft. Und dann habe ich ihr damals gesagt, so, boah, eigentlich müsste es wirklich mal ein Produkt geben, mit dem Frau oder Mann halt weniger Schmerzen dabei empfindet. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Grund, weswegen wenig Männer zum Wachsen gehen.
Ja, oder? Ja, also ich habe nur gemerkt, als ich letztes Mal am Strand war, letztes Jahr, dass es anscheinend doch immer mehr tun, immer mehr Männer.
Ja.
Also ich fand das eindrucksvoller, wie viel gerade junge Menschen irgendwie wirklich komplett enthaart sind. Also der Markt ist da, verstehe ich. Der Nutzen ist auch klar, weniger Schmerzen. Sag mal, was der Zucker dabei soll und ob deine Doktorarbeit damals vor 7 Jahren, ist das ein Zusammenhang?
Also der Zucker, das ist ein Trägermaterial. Also die Paste besteht tatsächlich hauptsächlich aus dem Zucker. Und alle Inhaltsstoffe, das ist auch gleichzeitig die Besonderheit. Also der USP ist natürlich einmal die geringeren Schmerzen. Und dass alles pflanzlich ist, also dass sogar der Stoff, der für die schmerzlindernde Wirkung zuständig ist, dass der auch pflanzlich ist. Und das hat einen direkten Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit, mehr oder weniger. Ich bin Chemikerin, ich habe meine Doktorarbeit im Bereich organische Chemie gemacht, eigentlich eher so im Bereich Richtung Nachhaltigkeit, also einfach, ich interessiere mich sehr für Nachhaltigkeit, meine Doktorarbeit, da habe ich Sichtbares, also jetzt nicht, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich habe mit sichtbarem Licht, habe ich Moleküle entwickelt, die eventuell später als Wirkstoffe weiterentwickelt werden können in der Krebstherapie etc. etc. Und mich hat das einfach sehr interessiert, die Energie, die wir sowieso schon haben, also das Sonnenlicht, zu verwenden. Und also Nachhaltigkeit war immer schon ein sehr interessantes Thema für mich. Und das ist auch einer der wichtigsten Werte meiner Marke.
Genau. Okay, vielleicht nochmal, lass nochmal stehen bleiben. Also in der Geschäftsmodell Canvas, mit der wir ja immer arbeiten, du hast ja netterweise auch deine mal ausgefüllt und irgendwie mir vorher eingereicht, da durfte ich mal rübergehen.
Ja.
Also da reden wir ja von Kernfähigkeiten. Also Kernfähigkeit lerne ich jetzt. Du bist Chemikerin, du hast dich mit wissenschaftlichen Studien und sowas beschäftigt und vor 7 Jahren hattest du die Idee, sag uns mal so ein bisschen, was dazwischen jetzt liegt auf dieser Reise, die letzten 7 Jahre und versuch da mal so ein bisschen deutlich zu machen, was du so drauf hast, wieso von dir jetzt diese Idee umgesetzt werden soll.
Ja, also zum einen oder erstmal vorwegzunehmen, ich wollte mich immer schon selbstständig machen, auch schon bevor ich angefangen habe zu studieren. Ich hatte halt immer den Wunsch, mich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, wenn also jeder Mensch hat die Fähigkeit, genau das zu machen, worauf er wirklich Lust hat und damit gutes Geld zu verdienen, wenn man wirklich authentisch dahinter steht. Ich habe nach meiner Doktorarbeit, habe ich als Produktmanagerin für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gearbeitet und habe da auch sehr viel gelernt, bin sehr, sehr dankbar für die Zeit, habe auch ein bisschen in den Vertrieb reingeschnuppert und arbeite nebenbei auch noch als Yogalehrerin, habe dann meine Webseite aufgebaut, also kenne mich da auch so ein bisschen mit aus, beschäftige mich gerade auch mit ganz viel mit SEO, teste das alles an meiner eigenen Webseite und ich war dann ab Ende, ich weiß gar nicht, ich war ein halbes Jahr, war ich in Indien und musste dann wegen Corona wieder zurückkommen Ende März. Und dann konnte ich natürlich die Entscheidung, was mache ich jetzt? Schreibe ich jetzt Bewerbung? Also ich habe tatsächlich auch ganze 1,5 Monate durchgehalten und Bewerbung geschrieben.
Wow, für jemanden mit einem Unternehmerherz eine besonders schwierige Aufgabe, ja? Ich musste nur eine in meinem Leben schreiben und das war schon schlimm.
Es ist eigentlich, wenn man was anderes machen möchte und wenn man das eigentlich auch aus tiefstem Herzen eigentlich schon weiß, dass man was anderes machen möchte, dann ist es wirklich schwierig. Und ich muss das halt, ich habe damals noch das AEG1 bezogen und dann hatte ich aber irgendwie so einen Klickmoment und dachte so, boah, wieso mache ich jetzt nicht wirklich das, was ich eigentlich schon seit längerer Zeit machen möchte und mache mich selbstständig mit der Idee, halt diese Zuckerpaste zu entwickeln mit schmerzlindernden Eigenschaften und habe dann erstmal so ein paar Versuche gemacht. Das ging auch erstaunlicherweise sehr schnell, bis ich dann die Rezeptur fertig hatte. Und dann habe ich wirklich den Mut gefasst und das durchgezogen, habe dann den Gründungszuschuss beantragt und auch erfreulicherweise bewilligt bekommen. Und genau, und ich bin jetzt 4 Monate und 4 Tage, glaube ich. Heute ist der 19.
Ja,
richtig?
Ja. Okay, super.
Ja.
Gut, und wo stehst du jetzt? Also du hast eben von Patentierung erwähnt.
Also ich bin jetzt so weit, dass meine Rezeptur patentiert wird. Ich habe auch schon Lieferanten oder Partner im Bereich Verpackung. Dann natürlich auch, was ganz, ganz wichtig ist, ich möchte natürlich nicht selbst diese Zuckerpaste, also ich möchte jetzt nicht selbst zu Hause eine Tonne herstellen, das würde auch gar nicht gehen. Da habe ich einen Dienstleister gefunden, der das allerdings nicht, also der quasi schon die Maschinen dafür hat, aber das ist tatsächlich nicht so trivial, das herzustellen. Und habe zufällig auch einen Produzenten in Wien kennengelernt, wirklich durch einen Zufall, der genau das gleiche Problem hat. Die können diese Zuckerpaste auch nicht im großen Maßstab herstellen. Ich habe allerdings auch schon eine Lösung dazu. Und das wäre an sich eine sehr schöne Sache für ein Exist-Stipendium, weil das wirklich quasi aus der Uni heraus, also nicht direkt aus der Uni heraus, aber quasi mein Lösungsansatz wäre schon aus der Uni, also mit dem, was ich an der Uni gelernt habe, könnte man das verwirklichen. Und genau, da brauche ich aber, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen.
Ja.
Also um das Exist-Stipendium zu erlangen, das wird meistens an Teams wirklich vergeben, ne? Weil das Forschungszentrum Jülich, das ist der Projektträger, möchte natürlich sicher gehen, dass jeder aus dem Team einen bestimmten Bereich abdecken kann.
Ja.
Und genau, da wollte ich dich nämlich fragen, ob du denkst, wenn ich mir jetzt noch jemanden ins Boot holen würde, ob das zu risikoreich ist, das mit jemandem zu machen, den ich gar nicht kenne. Ich bin ja schon recht weit. Und dass man sich mit der Person auch wirklich gut versteht. Und
Okay, gehen wir mal an der Stelle kurz rein. Wir haben das Geschäftsmodell noch nicht zu Ende, aber also es ist quasi jetzt das Thema Finanzierung. Und du fragst dich, ob du das Exist-Stipendium, das ist ja das Gründerstipendium, das vergibt das Bundeswirtschaftsministerium über den Projektträger Jülich, wie du eben schon sagtest, an Hochschulen, die suchen dann Kandidaten aus, schreiben mit denen einen Antrag und Projektträger Jülich macht dann den Daumen hoch und runter. Mhm. Ne? Und du, wie du zu Recht sagst, da sind so bestimmte Kriterien dran gebunden. Es geht eben immer um wissenschaftliche Innovation, eher keine Dienstleistungsinnovation, sondern eher technische Innovation. Das verändert sich ein bisschen, aber das ist jetzt gar nicht dein Thema. Das Thema ist, die vergeben am liebsten an Teams. Also ich würde sagen, generell, um Geld zu bekommen, sich zu sehr zu verbiegen und eigentlich ein Unternehmen zu gründen, was man sonst nicht gegründet hätte, ne? Also wie jetzt Teammitglieder an Bord zu holen, die noch studieren oder die da studiert haben, damit sie stipendiumfähig ist, würde ich nie machen.
Okay.
Also wäre erstmal, wenn du jetzt Menschen im Auge hast, wo du sagst, boah, da die Person bringt was ein, was ich irgendwie nicht habe oder die würde ich gerne an Bord haben oder so, und man dann drauf guckt und sagt, okay, sie irgendwie wäre jetzt Exist-Stipendium fähig, ja? Dann ist was anderes. Mhm. Also da wäre ich opportunistisch. Aber andersrum will ich es nicht machen. Mhm. Dafür ist das eine zu heftige Entscheidung. Das Gründerteam, das ist das, was viele Jahre dich motiviert oder demotiviert. Und du bist schon sehr weit, du hast also toll, was du jetzt erzählt hast, so wie viel, in wie viel Details du schon gedacht hast, dass du irgendwie auch dabei bist, also in Richtung Komponentengründung, also die ganzen Zuliefersachen irgendwie da, Verpackungen, Herstellung, das alles irgendwie zuarbeiten zu lassen, um dann deine Gründung schön unkomplex zu lassen, ne? Finde ich super, genau richtig. Und den Spirit, den hast du. Mhm. Und das ist nicht so ganz einfach, jemanden zu finden, der den ähnlichen Spirit hat. Also ich würde es an der Stelle eher nicht machen.
Okay, das bekräftigt mich aber tatsächlich gerade, weil ich mir da schon so viele Gedanken drum gemacht habe.
Also du kannst irgendwie natürlich, kommst du aus Hamburg?
Ja, also ich komme ursprünglich aus Lübeck, aber ich wohne seit über 11 Jahren in Hamburg.
Ja, du kannst natürlich jetzt so ein bisschen hier rumhängen auf den Hochschulevents, ne, Pitch-Events, was da alles gibt. Mhm. Es gibt ja hier diese Plattform BioPilot, an der haben wir, an der Konzeption haben wir auch mitgewirkt. Da soll es eigentlich Funktionalitäten geben, dass man andere Menschen kennenlernt. Also ich würde dem Schicksal eine Chance geben, aber andersrum. Ja. Also einfach gucken und dann, wenn du jemanden findest, wo du denkst, kann ich mir vorstellen, dann muss man das vertraglich auch so hinkriegen, dass man auch einen Exit gleich mitdenkt, ne? Dass das irgendwie ganz klar ist, dass irgendwie du die Hauptgründerperson bist und dass du auch eine andere Person wieder raus aus dem Unternehmen kriegst, wenn man merkt, dass der Spirit nicht stimmt.
Ja, okay, gut.
Ja, vielleicht gehen wir einmal zurück zum Geschäftsmodell.
Ja.
Also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie den Nutzen verstanden. Wir haben den Kunden ist irgendwie, hast ja schon im ersten Satz gesagt, vor allem Frauen, aber auch Männer. Mich würde jetzt nochmal interessieren, Produktionsprozess, und zwar jetzt nicht Produktion der Paste, sondern des Produkts. Also was muss in welcher Reihenfolge passieren? Angefangen mit dem Vertrieb, wie willst du die Kunden kriegen?
Ja.
Ist der Endkunde dein Kunde oder das Waxing-Studio?
Ja.
Also vielleicht nimm uns mal kurz da auf die Reise, wie weit du da gedanklich schon bist.
Ja, also ich habe mir überlegt, der B2B-Bereich ist auf jeden Fall auch Waxing-Studios. Ich habe mein Produkt tatsächlich auch schon bei 2, morgen teste ich es beim 3. Studio, getestet. Die sagten mir, dass es bisher besser ist als die Produkte, die sie momentan verwenden. Auch weil das weniger Rötung hinterlässt auf der Haut, was ja natürlich auch nochmal durchaus interessant ist. Ich habe überlegt, 40% B2B-Bereich, 60% B2C-Bereich, wobei das ist jetzt eine Überlegung von mir gewesen. Das, ja. Die Zahlen gründen sich jetzt nicht auf Statistiken.
Okay. Und der, wenn du B2C machen würdest, dann würden die Leute die Paste bestellen und das zu Hause bei sich alleine machen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ich habe mir verschiedene Vertriebswege überlegt. Also einmal über einen Online-Shop, klassischen Anführungsstrichen. Eigentlich das klassische Vertriebsmodell für Kosmetikprodukte ist tatsächlich noch der Einzelhandel, also sprich DM, Butni, Rossmann, aber Online-Shop. Und ich habe mir das überlegt, dass ich da ein schönes Webinar, nicht ein Webinar, sondern einfach ein Tutorial mache, wo ich dann irgendwie mit ein, zwei Freundinnen einfach mal zeige, wie das funktioniert, weil ich habe das Produkt natürlich jetzt auch schon in meinem Freundeskreis getestet. Und meine Freundinnen oder auch Freunde, auch männliche Freunde, sagten bisher so, ja, das ist super, das Produkt. Aber sie hatten tatsächlich auch immer Nachfragen, ne, wie das überhaupt jetzt, wie sie es auftragen sollen beim Sugaring. Also es ist ja ein Zucker. Es gibt einmal Sugaring und einmal Waxing. Der Wachs wird mit der Wuchsrichtung aufgetragen und der Zucker gegen die Wuchsrichtung. Mhm. Und das sind halt solche Details, die man natürlich in einem Vorab-Tutorial klären muss. Also jetzt habe ich mal einmal überlegt, dass ich einmal so ein Tutorial erstelle. Und dann habe ich auch überlegt, man könnte ja vielleicht auch so eine Sugaring- oder Waxing-Party machen, dass halt immer irgendwie 4 oder 5 Ladies sich treffen in so einer kleinen Gruppe und das einfach zusammen austesten. Und und wenn dann jemand Lust hat, das auch in seinem Freundeskreis zu machen, dann kriegt die Dame oder auch, ja, bei Männern ist es wahrscheinlich eher weniger, dass sie sich zu 5 treffen. Das sind dann wahrscheinlich eher Bierpartys, die sie da feiern. Und aber dass die dann tatsächlich dass sie das tatsächlich dann gegenseitig einfach mal zeigen.
Verstehe. Also wenn man bei dir im Geschäftsmodell unter Vertrieb und Kommunikation guckt, da findet man eigentlich fast alles, was es gibt.
Ja,
ne?
Ja.
Und das wäre jetzt so ein bisschen auch mein Achtung. Also du kannst nicht zu viele Vertriebskanäle parallel bearbeiten. Und eigentlich sagen viele, und da gibt es, glaube ich, gute Gründe für, das B2B und B2C parallel zu machen, auch schwierig ist.
Ja, okay.
Also, ich würde, so katholisch würde ich es jetzt nicht sehen. Ich glaube, irgendwie einen Online-Shop aufzumachen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann kann man nachher ja immer noch mehr in Richtung Studios trimmen und mehr in Richtung Endkunden trimmen. Aber stell dir jetzt so ein Studio vor, über das du jetzt verkaufen willst. Die fragen sich natürlich sofort, wenn sie das jetzt anwenden, bleibt der Kunde mein Kunde oder sucht er das Produkt im Internet, bestellt es direkt und kommt nicht mehr wieder?
Also ich weiß, was du meinst, weil das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, weil ich selbst auf der einen Seite gewisse Körperpartien enthaaren lasse, weil das einfach, da traue ich mich nicht selbst dran und andere Körperpartien mache ich halt selbst. Und das kann ich auch so bestätigen, aus meinem Freundeskreis zumindest, dass das dort genauso ist. Und ich glaube, das kann man auch repräsentativ tatsächlich für viele Frauen.
Okay. Also ich würde irgendwie du bist ja Wissenschaftlerin, deswegen sage ich es jetzt mal so wissenschaftlich, würde irgendwie quasi deine ganzen Vertriebsideen mal irgendwie auf eine Liste packen und da ein paar Spalten nebenpacken und Kriterien finden, um die zu ranken.
Ja.
Und dann würde ich mit 2 oder 3 anfangen.
Ja,
maximal.
Ja, das reicht ja auch schon.
Ne? Und wenn du jetzt sagst, du machst Tests mit Studios, finde ich super, genau richtig. Hat natürlich einen riesen Vorteil, weil man die Adressen einfach kriegt, ne? Irgendwie heutzutage gar kein Problem. Kannst da quasi nach Google Maps ablaufen und erstmal schön nah und so. Und da einfach mal jetzt mit 10 oder 20 gucken, ob die tatsächlich nachher in so einen Prozess kommen, wo sie dann nachbestellen.
Ja.
Die brauchen wahrscheinlich auch von dir Material, wie sie das anpreisen, jetzt neu, besonders nachhaltig, besonders, ne, Pünktchen, Pünktchen, die Materialien musst du erstellen. Da brauchst du Designer für und sowas.
Ja.
Da bist du schon gut beschäftigt.
Ja.
So, und auf der anderen Seite mal zu probieren, das extreme Gegenteil, also B2C Online-Shop mit, über ein Tutorial und das Tutorial, da mal gucken, jetzt nicht SEO. SEO ist natürlich auch toll, hast du eben erzählt, dass du über Yoga und so weiter. SEO heißt ja, dass wir Content erstellen, der so nutzerorientiert ist, dass er bei Google oben rankt und dann wir am besten jahrelang ohne weitere Kosten kostenlos Traffic kriegen. So, ne? Das ist der Traum. SEO dauert aber. SEO, für SEO brauchst du Referrals. Du bräuchtest also 10, 20, 30 Waxing-Studios, die auf dich, auf deine Webseite linken.
Ja.
Wieso sollten die das tun?
Ja.
Dann müsste man irgendwie mit denen irgendeinen Code abmachen, sodass sie dann mitverdienen oder so.
Ja.
Wow, das wird alles so voll kompliziert.
Ja.
Also ich würde sagen, an der Stelle eher SEA, das heißt Paid. Das heißt, du überlegst dir, suchst da vielleicht auch einen kleinen Dienstleister, einen Einzelkämpfer, der wirklich was drauf hat, der vielleicht sogar auch performanceorientiert sich bezahlen lässt. Dann siehst du gleich, ob der wirklich daran glaubt. Und versuchst mal, was kosten denn da die Keywords, vielleicht in ganz speziellen Untergruppen oder so. Und dann probierst du mal mit ein paar hundert Euro, kriegst das konvertiert. Kriegst den Traffic, kriegst es konvertiert, bestellen die wieder.
Ja.
Und dann hast du zwei Vertriebswege, wo du mal guckst, wie viel Aufwand ist es für dich, wie sehr lässt sich das skalieren. Da können wir gleich nochmal zu kommen, wie wichtig das für dich jetzt überhaupt ist, da irgendwie schnell groß zu sein. In dem Moment, wo du tatsächlich ein Patent hättest, hast du ja eigentlich jetzt nicht so den Druck, dass andere dir die Idee wegnehmen.
Ja.
Da könntest du dir auch ein bisschen Zeit lassen. So, das da kommen dann so die weichen Faktoren rein. Aber ja, also ne, von deinen vielen tollen Ideen für Vertrieb, die ich super finde, da sieht man, also es ist ja auch eine Traumkonstellation.
Ich bin motiviert.
Genau, erstens bist du motiviert, zweitens Wissenschaftlerin plus Produktmanagerin. Ja, das ist das, ich glaube, das sind die Menschen, wo die Gründungsberater an den Hochschulen irgendwie von träumen, dass sie durch die Tür kommen und jetzt bist du bei mir durch die Tür gekommen. Also super, das ist eine super Voraussetzung.
Ja.
Jetzt geht's einfach darum, das irgendwie systematisch aufzubauen.
Ja.
Quasi wie so Testversuche zu sagen, okay, ich probiere zwei Vertriebswege wenn, und den besseren mache ich weiter und dann probiere ich was Neues und dann schmeiße ich immer wieder einen raus und probiere was so.
Ja, und dann würdest du dich tatsächlich erstmal auf den B2B oder den B2C-Bereich fokussieren.
Tja.
Und wenn wir nämlich jetzt vom B2C-Bereich sprechen, dann ist man natürlich meine nächste Frage, würde da vielleicht eine Crowdfunding-Kampagne irgendwie sinnvoll sein, denn wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Geschäftsmodell. Also ich wollte noch so ein bisschen darüber sprechen. Es gibt natürlich diese Zuckerpaste, aber es hat auch nochmal einen nachhaltigen Aspekt. Und es geht darum, dass ich ja nicht nur verkaufen möchte, sondern ich möchte natürlich auch andere an meinem Erfolg teilhaben und auch andere, die eventuell nicht den gleichen Background haben, einfach weil sie nicht in Deutschland geboren sind. Und ich möchte sehr gerne mit NGOs zusammenarbeiten. Ich bin auch schon in Kontakt mit einer, die hat das Projekt Project Tress ins Leben gerufen. Diese NGO arbeitet mit Frauengruppen oder mit Frauen aus Kenia und aus Indien zusammen. Und die Damen dort, die stellen Produkte her und genau, und das wird dann über diese Organisation verkauft. Und da Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema ist für mich und ich möchte im B2C-Bereich das in Gläsern verkaufen, im B2B-Bereich möchte ich in Bioplastikbehältern das Produkt anbieten. Da gibt es tatsächlich auch seit, ich glaube, 2-3 Jahren, merkt man schon in Europa, gibt es immer mehr Anwender von diesen PLA, Bioplastik gebinden und
ich kann dir gerade nicht mehr folgen. Also ich komme da gleich drauf zurück. Ja. Also erstmal lerne ich, die Produkte würden sich unterscheiden im B2B und im B2C. Bei B2B wären es Gläser, wahrscheinlich
B2C Gläser.
Okay, das ist schon mal ein Vorteil, wenn du ein anderes Produkt hast, weil es vielleicht eine andere Menge ist, wo du auch andere Preise kalkulieren kannst, wenn du im B2B bist, dann hat das Studio, das Waxing-Studio einen Vorteil und fühlt sich vom Endkundenvertrieb von deiner Online-Shop-Seite nicht so gefährdet. Also, da würde ich jetzt quasi doch sagen, probier das mal parallel aus. ne? Und zwar beides auf einer kleinen Flamme. Ja. Gib den beiden mal so 3 Monate. Mhm. Dieses Tutorial würde ich auf jeden Fall drehen. Mhm. Und da würde ich halt das, da waren wir eben ein bisschen stecken geblieben, sehr, also Google Paid dranhängen.
Ja.
Auf bestimmte Begriffe, wenn man sie einigermaßen günstig kriegt, das, deine Website laufen lassen, wo dann sofort das Tutorial kommt und dann mal gucken, wie sehr das konvertiert.
Mhm, okay. Auch in beiden Bereichen B2B und B2C das Tutorial. Wahrscheinlich, das wäre dann eher für den B2C-Bereich
B2C. Sinnvoll, ne? Also das Tutorial ganz klar B2C und auch da so tun, als wenn es eine reine B2C-Marke ist.
Ja, ja.
So, und dann gehst du zu den Waxing-Studios, guckst mal, wie viel Arbeit du hast, wenn du jetzt 10, 20, 30 besuchst, wie viele von denen bestellen eine Testmenge, ne? Versuchst irgendwie erstmal so einen mittelprofessionellen Flyer, Aushang oder so, um die zu unterstützen, dass ihre Kunden das irgendwie sich wünschen.
Ja, ja.
Und dann guckst du mal, ob da ein Wachstum dadurch möglich ist.
Ja, ja.
So, und dann hast du nach 3 Monaten einerseits die Zahlen, was kostet mich das paid bei Google B2C zu gehen und wie sehr bestellen die nach? Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie lange das dauert, bis man überhaupt in die Situation kommt, nachzubestellen. Ne? Mhm. Und du hast auf der anderen Seite Daten aus den Studios.
Mhm.
So, und das gibt dir, glaube ich, dann eine viel bessere Grundlage, das weiter zu entscheiden.
Ja.
Und jetzt möchte ich nochmal verstehen, was du mit diesen NGOs, also was soll jetzt diese NGO für dich tun?
Ich möchte, dass pro Produkt auch, also ein Baum gepflanzt wird. Da gibt es ja schon verschiedene NGOs, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel die Firma oder Marke Kupfergrün, die stellen Seifen her. Die machen das so, dass sie pro Produkt, also pro verkauftes Produkt wird ein Baum gepflanzt. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache. Und würde das tatsächlich dann, also ich habe auch schon mit den Organisationen Kontakt aufgenommen und würde das dann auch inkludieren, weil ich einfach den großen Nachhaltigkeitswert dabei sehe. Und
aber das hat dann quasi erstmal mit deinem Produkt nichts zu tun, also, sondern du machst Umsatz und einen Teil von diesem Umsatz entscheidest du für etwas zu spenden.
Mhm.
Und das tust du nicht heimlich, sondern das integrierst du in dein Marketing. Das ist die Idee.
Genau.
Okay. Ehrenwert finde ich gut, ist ja auch ein großer Trend. Ich würde jetzt aber ein bisschen aufpassen, da Komplexität rauszuhalten.
Mhm.
Also mal hart gesagt, kannst du natürlich bei Google Paid Anzeigen machen, schalten, wo das eine Rolle spielt, also ein AB-Test und gucken, ob das irgendwie in der Conversion irgendwas bringt.
Ja, ja.
So, wenn es was Positives bringt, ja, dann kannst du dir ausrechnen, ob es sich für dich rechnet. Und dann ist es vielleicht auch noch viel einfacher, macht viel mehr Spaß, das stark zu machen, kann aber auch in der Konvertierung schaden, ne? Also ich bin für sowas auch sehr ansprechbar, aber man muss aufpassen, dass man da nicht in so einem eigenen Bubble ist. Also ich würde jetzt als Kundin erstmal denken, die soll jetzt erstmal irgendwie ein anständiges Produkt irgendwie machen und nicht sofort irgendwie Bäume pflanzen. Also erstmal geht es mir ja um mein Bein irgendwie so, ne? Also so könnte man auch denken.
Okay.
Also das würde ich ganz klar messen, damit du dann da auch eine Datengrundlage hast. Und das würde ich messen, nachdem du erstmal vorne weißt, ob es überhaupt konvertiert.
Okay, also du würdest wahrscheinlich eine Landingpage machen, dazu dann Ads machen, Google Ads. Einmal mit Baumpflanzen, einmal ohne Baumpflanzen.
Genau.
Und einfach sehen, wie viele Leute jetzt in welcher Zeit da auf die Ad aufklicken.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und das wäre nicht das Erste, was ich teste. Ich würde jetzt erstmal mit AB-Tests irgendwie ganz andere Sachen an deinem Produkt, was du nach vorne stellst, testen. Und wenn du dann irgendwann eine gewisse Sicherheit hast und merkst so, okay, ich habe überhaupt eine Konvertierung und das kann sich auch lohnen, dann würde ich das auch noch mit abtesten. Ich finde das ein bisschen kaltherzig, aber sonst holst du dir, du gehst ja in, okay, es ist ein existierender Markt, das ist der große Vorteil, aber du hast eine wirkliche Produktinnovation, wo du Vertrauen aufbauen musst, damit die Leute das wirklich gerne nutzen. Das ist ja wirklich ein kritisches Thema so.
Ja.
Und da jetzt zu früh im Marketing gleich zu viele Sachen mit reinzuholen, die jetzt erstmal gar nicht produktrelevant sind. Ne? Mhm. Also ich dachte, du willst darauf hinaus, dass jetzt vielleicht das irgendwie die Tuben oder die Gläser in Kenia hergestellt werden oder so. Ne? Mhm. Das ist dann schon ein bisschen enger dran und dann kann man sich etwas stärker überlegen. Aber so wie du es jetzt konzeptioniert hast, würde ich sagen, lass dir damit ein bisschen Zeit.
Ja, okay. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn das alles so ein bisschen auf eine Zeitperiode von 6 bis 12 Monaten aufgeteilt wird und nicht alles sofort beim Produkt landet.
Genau. Also versuch einfach erstmal Vertriebskanäle zu testen, mit denen du anfängst, ein bisschen Umsatz zu machen und ein bisschen Feedbacks zu sammeln.
Ja.
Feedback ist fast doch wichtiger als Umsatz, aber das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man finanziert ist. Lass uns da doch mal drüber reden. Also Kostenstruktur, Ertragsquelle, wie viel müsstest du im Monat verkaufen, damit du davon leben kannst?
Ich müsste ungefähr, 500 für den B2C-Bereich müsste ich 500 Stück verkaufen. Mhm. Für den B2B-Bereich etwas mehr. Genau, ja.
Okay, so und wie viele Monate brauchst du nach deinem Plan, bis das
Break-Even-Point
genau.
Also ich bräuchte tatsächlich 4 Monate nur.
Und, okay, ja, dann hast du aber einen sehr schnellen Hochlauf, aber gut. Und dann weißt du ja auch, welche Kosten du hast bis zum Break-Even. Also wie viel Geld du nämlich?
Ich müsste jetzt nachgucken.
Ja, also Tausende, Zehntausende?
Nein, nicht Zehntausende.
Und wie möchtest du das finanzieren? Also wie möchtest du quasi, du musst ja quasi einmal die Herstellungskosten dieser ersten Warenlieferung, ne?
Genau.
Das kriegt man ja auch nicht in Zehnerpacks wahrscheinlich, sondern wie viel musst du da bestellen?
Also für den B2C-Bereich muss ich 1400 Stück bestellen. Für den B2B-Bereich habe ich jetzt gerade einen Anbieter, da muss ich 5000 Stück abnehmen.
Okay, also da hast du eine Garage wahrscheinlich dann schon mal voll, ne?
Genau.
Aber wahrscheinlich legst du es nicht in die Garage, sondern legst es irgendwo hin, von wo dann der Abverkauf.
Genau. Also wahrscheinlich würde ich das dann irgendwie bei meinem Vater, der hat ein großes Haus.
Okay, aber dann planst du doch irgendwie, das erstmal selber zu machen.
Erstmal würde ich es selbst machen, also ich würde es tatsächlich erstmal abwarten, wie dann das Feedback ist im B2B- und B2C-Bereich. Wie du auch schon sagtest, erstmal so langsam rantasten, Feedback abwarten. Und die Problematik, die jetzt natürlich noch da ist, es gibt bisher keine Methode, um das abzuscalen, reproduzierbar abzuscalen. Also das immer in einer wiederkehrenden Qualität herzustellen. Das muss natürlich auch noch entwickelt werden. Das ist gerade so der größte Knackpunkt, den ich tatsächlich habe. Und ich finanziere das aus Eigenkapital bisher und muss dann halt sehen, wie es dann ab Dezember weitergeht. Ob ich eventuell einen Teilzeitjob annehme, was ich natürlich sehr ungern machen würde, weil ich jetzt schon merke, ich arbeite wirklich viel, was aber super viel Spaß bringt, weil ich unglaublich viel einfach lerne.
Okay. Gut. Okay, also von daher irgendwie klassisches Gründungssetup. Also mir kommt das echt sehr sportlich vor, nach 4 Monaten beim Break-Even zu sein. Versuch's. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn deine, also wie viel wirst du getestet haben, bevor du auf den Knopf drückst und 1400 für B2B und 5000 für B2C bestellst?
Du meinst, das ist das fertige Produkt?
Mhm.
Ich denke, also du meinst, wie viele Monate vergangen sind?
Nee, wie viel Sicherheit hast du, dass das auch abgenommen wird? Also das ist ja immer das, bei dem Geschäftsmodell, das du jetzt wählst, ist quasi einer der großen Risikofaktoren, dass man irgendwann ein paar Paletten Produkt bestellt. Und erst danach hat man natürlich einen Preis pro einzelne Einheit, wo man eine gute Marge drauf kriegt, während du vorher irgendwie, wenn du es selbst am Herd machst oder so, dann hast du natürlich eine katastrophale Kostenstruktur. Aber du brauchst natürlich irgendwie auch die Sicherheit, dass du schon so viel gelernt hast, dass das Design so aussieht, dass das Produkt so eingeführt ist, dass irgendwie es dann auch verkauft wird.
Ja.
Und es gibt sehr viele Garagen in Deutschland, die vollstehen mit Produkten, wo jemand etwas zu früh 5000 bestellt hat.
Ja, dann würde ich dann tatsächlich erstmal weniger, es ist ja nicht unmöglich, weniger zu bestellen, es würde natürlich dann mehr kosten. Ne?
Genau, und das würde ich dir ganz stark raten, weniger bestellen, was mehr kostet, auch wenn du erstmal dann da keine oder wenig Marge machst,
aber
um erstmal die Sicherheit zu kriegen
Ja.
und auch auf das Feedback reagieren zu können.
Ja, ja.
Was dann kommt.
Wie du sagtest, dass das die Investition, die wichtigste Investition ist in das Kundenfeedback.
Genau.
Ja.
Genau. Also, dass du quasi ein paar Monate abschreibst als irgendwie Marktforschung.
Mhm.
Und da können wir jetzt mal drüber nachdenken, wie man das finanziert.
Mhm.
So, ne?
Ja.
Und du hast ja eben einmal eingeworfen, Crowdfunding. Ja, also ich finde, Crowdfunding ist immer dann geeignet, also B2C sowieso sehr geeignet, weil die Menschen irgendwie sich mehr darunter vorstellen können, wenn sie selber die Zielgruppe sind. Wenn die Zielgruppe so groß ist, dass jede zweite Person, nämlich jede zweite, also Frauen und vielleicht noch irgendwie jeder fünfte Mann oder so, keine Ahnung, ich kenne die Zahlen nicht, sich angesprochen fühlt, auch super, passt total zu Crowdfunding. Und wenn du sowieso das Tutorial drehen kannst, dann hast du eigentlich schon eine sehr schöne Grundlage.
Ja.
Ne? Und da würde ich tatsächlich auch ein bisschen in Professionalität investieren. Also vielleicht einmal es mal laienhaft produzieren, dann mal irgendwie ein paar hundert Mal Leute das sehen lassen und dann das Learning in relativ professionellen Filmen, wo man auch mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro in die Hand nimmt. So, der ist dann der, mit dem ich beim Crowdfunding aufschlagen würde.
Ja.
Und der große Vorteil ist ja, beim Crowdfunding ist immer ein Engpass, du musst den Menschen irgendwas versprechen können.
Ja.
Was sie dafür kriegen.
Ja.
So, ne? Und das ist ja hier total, weil die es selber anwenden können, weil sie die Waxing Party machen können oder so. Ne, da kannst du dir irgendwas Schönes überlegen.
Ja.
Also ich finde, das ist sehr geeignet fürs Crowdfunding. Also ich würde sagen, das ist eine gute Chance, dass du da auch so performst, dass du davon ein paar Monate länger deinen Hochlauf finanzieren kannst.
Ja. Wie viele Monate würdest du da ungefähr, also für welche Lebenserhaltungskosten plus alle Fix- und alle variablen Kosten, für wie viele Monate würdest du das?
Ja, da müssten wir jetzt eigentlich uns den Businessplan angucken. Ne? Das ist jetzt nicht ganz das Format hier im Podcast, können wir aber nochmal machen. So gefühlsmäßig, alles, was nach 6 bis 12 Monaten Break-Even macht, ist schon sehr, sehr gut. Und wenn dir sowas gelingt, dann kriegst du auch einen Bankkredit.
Ja.
Ja, also Banken finanzieren lieber immer von vornherein, also die finanzieren lieber den Businessplan als irgendwie nach einer Weile.
Das
ist eigentlich totaler Quatsch, weil das Risiko natürlich sinkt, aber es sind halt andere Abteilungen. Es gibt die Existenzgründungsabteilung, die wird dafür bezahlt, Existenzgründung zu finanzieren.
Ja.
Die würden dich wahrscheinlich jetzt mit Kusshand nehmen und dir sofort einen Kredit geben. Und das würde ich mir auch überlegen. Also ich finde, das ist so stark, deine Story. Also das wenn das, was du erzählst, irgendwie, wenn du das erhärten kannst bei nochmal 4 Studios und nochmal 10, 20 B2C-Personen, dann finde ich, ist dein Risiko relativ gering. Und dann würde ich an deiner Stelle auch, also es gibt kein Land der Welt, wo du so günstig Gründungskredite aufnehmen kannst. Ne? So ein KfW-Produkt, irgendwie, da zahlst du 2-3% für. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Also, und dann da das eher so auf 18, 24 Monate Zeit lassen und so das mal rechnen, da kommen dann ja wahrscheinlich auch nur ein paar 10.000 Euro raus. So würde ich es, glaube ich, machen. Und das Crowdfunding eher dann nehmen, um das erste Badge, irgendwie die erste Bestellung mit den ersten 100 oder 500 oder so, die dürfen dann auch noch ein bisschen improvisiert aussehen. Das gehört irgendwie beim Crowdfunding dazu.
Ja.
Da kann man dann darüber die Feedbacks sich reinholen.
Ja.
Und das gibst du bei der Bank sofort an, dass das irgendwie in Monat 2 oder 3 nach dem Tag, wo du es da einreichst, dass das irgendwie ansteht, dass das quasi Teil der Marktforschung ist. Das sind die Banken inzwischen gewöhnt. Das kennen sie, das finden sie gut. So, ne? Kannst irgendwie jetzt kurze Eigenwerbung, kannst natürlich deinen Businessplan mit der Gründerplattform schreiben und dann kannst du da über Knopfdruck auch sofort irgendwie Banken deinen Businessplan schicken und dann musst du, sparst du dir das Ausdrucken von Haustür zu laufen.
Ja.
Ne? Das machen wir alles digital da. Die Banken müssen bei uns auch sich verpflichten, innerhalb von 72 Stunden dir eine Antwort zu geben. Also das ist schon recht komfortabel.
Ja.
Und ich finde, das passt auf deine Gründung.
Ja.
Und es passt viel besser als ein Gründerstipendium, wenn man keine Leute hat, die darauf passen,
ja.
So, um das nochmal darauf zurückzukommen von eben.
Ja, gut.
Ja, sag vielleicht nochmal so das, was wir Unternehmensspirit, Werte nennen. Also was macht dich jetzt aus? Was für eine Art von Unternehmen willst du da gründen? Möchtest du es schnell groß machen und in ein paar Jahren irgendwie vermögend die nächsten Ideen angehen, weil du als Chemikerin noch so viele coole Ideen hast? Oder?
Also ich habe tatsächlich noch ganz viele tolle Ideen. aber das ist jetzt mein Baby. Also ich möchte, dass es nachhaltig wächst, dass es langsam wächst. Natürlich möchte ich irgendwann auch damit einen bestimmten Betrag verdienen, den ich dann auch in meine nächsten Ideen investieren kann. Und das sind auch alles nachhaltige Ideen. Ich habe bestimmt schon wieder 3 oder 4 Ideen.
Okay.
Und aber ich möchte schon, dass das nachhaltig und langsam wächst.
Mm.
Und das soll auch bei mir bleiben. Also ich meine, kann sein, dass sich das in 5 bis 10 Jahren nochmal ändert, aber so wie es sich jetzt gerade anfühlt, ne, gerade weil es auch mein erstes Unternehmen ist, ist es natürlich schon was, was mir auch sehr am Herzen liegt.
Okay. Und wie wichtig ist es dir, das alles selbst zu machen? Also geht es dir mehr darum, dass die Idee Wirklichkeit wird, oder geht es dir darum, dass du ein Unternehmen ganzheitlich gründest, indem du erstmal alles selbst machst und dann so langsam ein Team aufbaust?
Also für mich ist natürlich beides wichtig. Also für mich ist es wichtig, dass es ein Unternehmen ist, was lange Bestand hat, was nachhaltig ist. Aber für mich ist es auch unglaublich spannend, gerade viele verschiedene Sachen kennenzulernen. Also ich hätte zum Beispiel niemals gedacht, dass es mir Spaß bringt, eine Webseite zu machen. Ich hätte nie gedacht, dass es Spaß bringt, SEO zu machen. So, weil ich dachte immer, so, ich bin total, also Computer bin ich nicht so, aber es anscheinend jetzt irgendwie doch ein bisschen, also zumindest mit der Hardware bin ich überhaupt nicht.
Okay.
Aber so Software, es interessiert mich schon. Aber mir natürlich ist es mir auch wichtig, mich selbst zu verwirklichen, ne? Und wenn das dann irgendwann läuft nach ein paar Jahren, dann möchte ich das, was ich verdiene, möchte ich dann auch in meine nächsten Ideen investieren, weil das ist für mich das Wichtigste, mich selbst zu verwirklichen.
Mm.
Da meine Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und da die Ideen, die ich habe, auch wieder mit Nachhaltigkeit zu tun haben, ist das auf jeden Fall auch wichtig für mich, dass die Ideen dann, die ich noch so in meinem Köpfchen habe, dass die auch eine Chance bekommen, realisiert zu werden und vielleicht ja auch viele Leute mitzunehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass man Sachen abgeben kann. Und ich kann auch nicht alles machen. Also ich denke, jeder kann sich in ein bestimmtes Thema einarbeiten, aber ich habe ja auch nur 24 Stunden am Tag. Und ich denke, für mich ist es halt wichtig, dass ich zwar alles so ein bisschen verstehe, aber dass ich zu einem Zeitpunkt, wo ich dann merke, so, boah, ich muss mich jetzt auch wirklich auf das Entrepreneurship konzentrieren. Ich kann mich jetzt nicht noch auf das Marketing konzentrieren, auf das Online-Marketing, ne? Also so jemand Blogartikel schreiben, Newsletter schreiben, Social Media, Facebook, Instagram, sich darum kümmern, das finde ich interessant und da schnuppere ich auch gerne rein. Und das werde ich am Anfang auch erstmal selbst machen, solange ich halt noch nicht das Geld dafür habe, das outzusourcen oder jemanden anzustellen. Aber natürlich würde ich das dann auch machen, wenn das dann läuft, ne? Also das ist, denke ich, total wichtig, einfach auch Sachen abgeben zu können.
Also wenn ich jetzt deine Werte gehört habe, dass du so viele Ideen noch hast und dir vorstellen könntest, auch noch ganz andere Sachen zu machen, dann kommt mir nochmal vielleicht als letztes Thema in den Sinn. Also vielleicht ist deine Idee auch stark genug und skalierbar genug, dass du sie mal mit dem Company Builder diskutierst. Also, dass du zu einer Institution gehst, die professionell darin ist, aus Ideen Unternehmen zu bauen, die sagt, ja, wir brauchen dich natürlich als Gründerperson und als Mensch mit irgendwie vielseitigen Talenten, brauchen wir dich ein paar Jahre an Bord, aber wir bauen von Anfang an eine Firma, die nachher auch alleine laufen kann, damit du dann die nächsten Ideen verwirklichen kannst. Und eigentlich mein Gefühl wäre, das könnte passen. Mein Gefühl ist, dass es auch gut ist, dass es eben nicht so viel Geld ist, was genutzt werden muss, aber dass, wenn das Ding richtig ins Laufen kommt, dass man dann darüber auch Nachschub an viel Geld bekommt, wenn man dann richtig skalieren will. Mhm. Also es könnte bei einem patentgeschützten Produkt, was ein großes Thema mit sicherlich einigen 100 Millionen Umsatz in Deutschland, ich habe keine Ahnung, ich würde mal sagen, Worksing hat wahrscheinlich eher 1 Milliarden Umsatz.
Mhm.
Also würde ich mal drüber nachdenken, so, ob das dir nicht Spaß machen würde, das gleich in so einem sehr professionellen Setting zu arbeiten. Könnte ich mir auch vorstellen. Also das wären so die beiden Wege, einfach mit dem Bankkredit selber langsam wachsen, selber langsam erstmal alles selbst machen, dann das Team aufbauen und so. Und dann brauchst du aber wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre, bevor du die nächsten Ideen verwirklichen kannst, wenn das Ding erfolgreich wird, was wir ja hoffen. Oder zu sagen, ich mach's von Anfang an, suche ich mir einen Partner, der irgendwie mehr hilft, es schnell auf eigene Beine zu stellen, so dass ich auch schon nach 2, 3, 4 Jahren die nächste Idee verwirklichen kann. Und so wie ich dich jetzt so kennengelernt habe, mit deinem Unternehmerwunsch und deinen vielen Ideen und deinen vielen Skills, können wir durchaus vorstellen, dass das zu dir passen könnte.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das ist natürlich schön, wenn man sich selbst verwirklichen kann. Das ist
genau, das ist für die meisten
Dinge im Leben eigentlich oder der wichtigste, das Wichtigste im Leben.
Für die meisten Unternehmer, Unternehmerinnen irgendwie ja auch die Haupttriebfeder, anders als häufig das gedacht wird, nicht das Geld.
Nee.
Gut, also ich wünsche dir alles Gute, keep in touch, erzähle uns, wie es weitergeht, hier und auf unseren anderen Formaten. Ja, danke schön, dass du da warst.
Vielen lieben Dank.
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
Auf jeden Fall, ich habe ganz viel mitgenommen und habe jetzt noch, also könnt ihr jetzt mich sofort wieder an meinen Laptop ransetzen.
Na dann los, dann mal los.
Dankeschön.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Redaktion: Mira Hische. Technische Bearbeitung: Benjamin Wölfing.